Kinder mit Wunden sind sicher bei dir, das haben wir gerade gesungen. In dem Lied geht es ja nicht um irgendwelche Kinder, hier geht es um die Kinder Gottes. Ich halte heute die erste Predigt in unserer Predigtserie, die wir jetzt im Herbst quasi gestartet sind. Ich muss mich auch entschuldigen, wir haben dafür extra Flyer gedruckt, ich habe die heute vergessen. Also nächstes Mal bekommt ihr noch einen Flyer ausgehändigt, den könnt ihr euch dann an den Kühlschrank pinnen und auch dazu einladen. Der Epheserbrief. Wir haben uns in der Bibelwerkstatt vor knapp 2 Wochen so ein bisschen mit dem Epheserbrief im Allgemeinen befasst, haben mal einen Überblick drüber geworfen, haben festgestellt, dass es eine unheimliche Fülle hat in diesen Texten von Paulus. Paulus, der sich auch in diesen Texten nicht kurz fassen kann. Ellenlange Verse, die erstmal verstanden werden müssen. Und in unserem ersten Textabschnitt ist es auch so, dass eine Riesenfülle da ist an dem, was wir für uns da mitnehmen können. Was macht Paulus hier am Anfang vom Epheserbrief? Er gibt der Gemeinde oder den Gemeinden in Ephesus ein Zuspruch, ein großer Zuspruch. Und er stellt sie, bevor er alles andere bespricht, erstmal ins rechte, ins richtige Verhältnis zu ihrem Gott. Und ich möchte jetzt aus diesem Text heute mit euch 4 Aspekte angucken. Und das sind 4 bestimmte Aspekte. Es geht um Aspekte der Identität, die Gläubige in Christus haben. Und ich habe ja gesagt, es geht hier um Zuspruch, also es geht hier um Sein und weniger ums Tun. Und diese 4 Aspekte, die die Identität in Christus ausmachen, die ich mit euch anschauen möchte, sind die Aspekte gesegnet, erwählt, erlöst, und versiegelt. Lass uns einsteigen in diesen Predigttext. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr die gerne aufschlagen. Im Epheserbrief, das Kapitel 1. Epheser 1, die Verse 3. Folgende. Epheser 3, 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Der erste Aspekt, gesegnet sein, das zeichnet uns, die wir an Christus gläubig sind oder die wir Gläubige in Christus sind, um es vielleicht wörtlich ein bisschen besser zu übersetzen, zeichnet uns aus, dass wir gesegnet sind. Paulus sagt hier den Ephesern diesen geistlichen Segen, den es in der himmlischen Welt gibt und der aus dieser himmlischen Welt zu uns rüberschwappt, sagt er den Ephesern zu. Und gepriesen sei Gott dafür, dass wir diesen Segen haben. Das ist wirklich großer Grund zu loben und zu danken, dass wir von Gott gesegnet sind. Segen, den gab es schon immer. Bereits die Schöpfung erhielt den Segen Gottes, die Menschen und Tiere wurden gesegnet. Am 7. Tag, diesen Sabbat, den heiligte Gott und segnete ihn. Selbst der Segen war dann auch dem Volk versprochen, immer wieder auch zugesagt. Angefangen bei Abraham, da lesen wir in 1. Mose 12, Vers 2, da sagt Gott zu Abraham, und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Segen ist ein Zuspruch und ich will das hier zuspitzen. Es ist nicht nur ein Zuspruch, es ist auch eine Handlung. Segnen heißt ja auch etwas tun. Und segnen ist eine Handlung, die auf die Lebenserhaltung und die Lebenserfüllung anspielt. Das ist müssen wir uns immer wieder auch zu Gemüte führen, was das heißt, wenn wir andere segnen. Wir tragen dazu bei, dass Gott ihr Leben erhält und es zur Erfüllung bringt. Ein mächtiges Werkzeug, das Kinder Gottes haben, Menschen zu segnen. Segnen ist heilsschaffende Kraft Gottes. Ich glaube, dass wir Segen viel zu sehr banal gebrauchen, viel zu oft auch einfach gar nicht darüber nachdenken, was wir eigentlich anderen Gutes tun könnten, wenn wir sie segnen würden. Gott hat heilsschaffende Kraft über sein Volk ausgegossen. Das sehen wir an vielen Stellen immer wieder im Alten Testament. Aber nun haben die Heiligen und die Gläubigen, die hier im Epheserbrief ja angeschrieben sind, noch viel größeren Grund zu danken, weil sie jetzt den Segen aus der mit jedem Segen aus der himmlischen Welt gesegnet sind. Überdimensioniert kommt dieser Segen jetzt auf die Menschen in der Zeit der Gemeinde, in der Zeit, wo wir drin sind. Denn durch Christus sind die Gläubigen mit allem Segen, geistlichen Segen vor allem, aus der himmlischen Welt gesegnet. Und hier geht es nicht nur um die irdischen Belange des Lebens, sondern auch um das Geistliche, also um das ewige Leben. Das ewige Leben wird durch den Segen gestärkt. Unser Glaube, der wird gefüllt durch Segen. Jede himmlische Segnung kann uns zuteil werden. Das ist der erste Aspekt, den ich nennen möchte, wenn wir darüber nachdenken, wer wir in Christus sind. Gesegnet. Der zweite Aspekt ist erwählt sein. Lesen wir in den Versen 4 bis 6. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Wir sind vorherbestimmt und erwählt, Gottes Kinder zu sein. Und Gott hat uns erwählt, bevor die Welt geschaffen wurde. Also bevor überhaupt etwas war. Können wir uns nicht vorstellen. Ich zumindest begreife es nicht, was das wirklich bedeutet. Vor jedem Sein, bevor Raum und Zeit in dieser Welt existierten, waren du und ich bestimmt und erwählt, sein Sohn, seine Tochter zu sein. Und das führt unweigerlich in das staunende Lob Gottes, das Paulus hier auch zum Ausdruck bringt. Gott hat uns erwählt und das ist für den modernen Menschen eine große Herausforderung. Der selbstbestimmte Mensch will selbst über sich entscheiden, auch in Glaubensfragen. Wie oft sagen wir und gebrauchen diesen Satz, ich habe mich für Jesus Christus entschieden. Ist es dem Menschen überhaupt möglich, sich für Christus zu entscheiden? Und dazu ist es hilfreich, sich den ersten Vers aus dem Kapitel noch dazu zu nehmen. Und dieser wird leider in den Bibelausgaben nicht konkret wiedergegeben. Auch hier in meiner neuen Genfer Übersetzung nicht so. Ich schätze die Verständlichkeit sehr, ich möchte es mal kurz vorlesen. Also Epheser 1, Vers 1, Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus lebenden und zu Gott heiligen Volk gehören. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid. Also, an wen wird dieser Brief geschrieben? Wer sind die Heiligen? Wer sind diese Gläubigen? Hier heißt es, aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden. Die Elberfelder Übersetzung, die übersetzt hier leider auch nicht ausreichend. Da lesen wir, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Und wenn man jetzt den Alternativtext dazu nimmt, der vorgeschlagen wird, dann kommen wir eigentlich hier wörtlich daraus, was es eigentlich bedeutet. Da steht nämlich, den Heiligen und Gläubigen oder Treuen in Christus Jesus. Okay, jetzt mag der ein oder andere vielleicht nach der Predigt auf mich zukommen und sagen, kleinlich, macht doch keinen Unterschied. Wichtig, in der Identitätsfrage geht es um das Sein und nicht um das Tun. Paulus schreibt diesen Brief erstmal nicht an die, die an Christus glauben, sondern an die, die in Christus sind. Das ist ein gravierender Unterschied. Hier entscheidet sich nämlich, ob der Glaube an Christus ein menschliches Werk ist oder ein Geschenk Gottes. In Christus sein oder vielleicht auch durch Christus sein ist deine und meine Identität. Und das, was du tust oder glaubst, entscheidet nicht darüber, wer du in den Augen Gottes bist. Wenn du zu den Auserwählten Gottes gehörst und Gott dich ansieht, dann hat er eine Brille auf. Und diese Brille hat einen Namen, Jesus Christus. Und durch diese Brille sieht er dich als Kind Gottes, als Sohn und als Tochter. Und nochmal für alle diejenigen, die unter uns die Macher sind, die Leistungsbringer, da zähle ich auch dazu, die immer wieder in die Falle tappen und meinen, sie müssten etwas für Gott tun, damit er sie liebt. Nicht du hast Gott erwählt. Gott hat dich erwählt. Gott hat sich ein Volk erwählt, Israel, und in Christus hat er sich seine Gemeinde erwählt. Lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 9. Auch die lokale Gemeinde, auch die GEC. Und das Erwählungshandeln Gottes hat ein klares Ziel, wie Paulus es jetzt hier in Vers 4 und 5 ja auch schreibt. Erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und Fülle von seiner Liebe. Von Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Ein geheiligtes und untadeliges Leben zu führen, ist das Ziel. Das ist das Ziel und nicht die Voraussetzung, Sohn und Tochter zu sein. Wir sind bestimmt, Töchter und Söhne zu sein, und das kann kein Mensch selbst machen. Dazu kann sich kein Mensch entscheiden. Das ist Gottes souveränes Handeln. Das geschieht allein aus Gnade. Das ist hundertprozentiges Geschenk. Und dieses Erwählungs- und Liebeshandeln Gottes hat ein übergeordnetes Ziel, wie wir dann in Vers 6 noch schließlich lesen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Ziele über Ziele. Und das höchste Ziel des Heils, dieser Heilsgeschichte Gottes ist, dass wir ihn und die Herrlichkeit seiner Gnade loben und anbeten. Im Mittelpunkt steht Gott und nicht der Mensch. Ob das unserem Ego passt oder nicht. Wir können von unserem menschlichen Standpunkt aus Gottes Heilshandeln auch dieses Erwählungshandeln hier weder in seiner Tiefe erfassen oder auch noch beurteilen. Und deshalb findet in diesem ersten Kapitel des Epheserbriefs auch keine theologische Diskussion darüber statt, wer erwählt ist und wer nicht und was mit denen ist, die noch nicht an Gott und an Jesus Christus glauben, ob sie dann nicht erwählt sind oder nicht. Hier geht es nicht um eine theologische Diskussion. Nein, hier wird Wahrheit über deinem und meinem Leben ausgesprochen. In Christus haben wir ein neues Leben als Kinder Gottes. Und hier geht es um die Anbetung des lebendigen Gottes, des Schöpfers des Himmels und der Erde und um nichts weiteres. Dass wir sind, hat ein übergeordnetes Ziel, Ruhm und Ehre für unseren Gott und für die Herrlichkeit seiner Gnade. Im Mittelpunkt steht Gott und nicht der Mensch. Also der erste Aspekt der Identität in Christus ist, gesegnet zu sein. Der zweite Aspekt ist, erwählt zu sein. Und nun der dritte Aspekt, erlöst zu sein. Lesen wir weiter hier im Epheserbrief, die Verse 7 bis 10. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hat er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Also einer dieser verschachtelten Sätze hier von Paulus. Wir sind erlöst, dieser Aspekt, der wurde deutlich. Sind wir erlöst? Wir sind durch das Blut, das vergossen worden ist, erlöst. Wir sind erlöst und wir haben Vergebung der Sünden, der Verfehlungen durch das Blut. Und der von Paulus hier verwendete Begriff bezieht sich auf die Bezahlung eines Lösegelds, durch das ein Mensch von Sklaverei frei wird. Als Menschen merken wir es oft gar nicht, wie versklavt wir eigentlich sind. Und viele, die zu Jesus gar keine persönliche Beziehung haben, würden vielleicht sogar behaupten, dass sie ziemlich frei sind, zumindest hier in der Schweiz. Wenn wir aber hier ehrlich sind und wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann gibt es Freiheit, wie es in unserer Gesellschaft vielleicht definiert wird, gibt es die gar nicht und ist eine Utopie, eine Illusion. Freiheit, wie manche meinen zu haben, gibt es gar nicht. Von irgendwas und von irgendjemand sind wir immer abhängig. Aber jetzt schreibt Paulus hier vom Losgekauftsein, der Sklaverei, in eine Freiheit versetzt. Ist es möglich? Also für die an Christus gläubig gewordenen ist es jetzt klar. Sie haben Weisheit und Erkenntnis bekommen und verstehen das Geheimnis, was es heißt. Oder zumindest verstehen wir es teilweise, was es heißt, vom Blut, mit dem Blut freigekauft zu sein. Uns ist klar geworden, dass die Herrschaft der Sünde, des Todes und des Teufels keine Macht mehr über uns hat. Jesus hat mit seinem Opfertod diesen Preis bezahlt, den wir zahlen hätten müssen. Wir sind vom Sklavenmarkt des Bösen freigekauft. Und das ist das Evangelium. In Christus sind du und ich frei. frei von der Gefangenschaft der Sünde und frei für Gott. Weil Christus in seiner freien Entscheidung sein Leben hingegeben hat, sind auch wir frei, unser Leben für Gott hinzugeben. Seine Lebenshingabe schenkt uns die Freiheit, unser Leben hinzugeben. Du kannst dich immer wieder für ihn und seine Sache entscheiden und du kannst alte und schlechte Gewohnheiten sein lassen. Du bist erlöst von dieser Herrschaft der Sünde. Der erste Aspekt ist, in der Identität in Christus gesegnet zu sein. Der zweite ist, als erwählt zu sein. Der dritte, erlöst. Und jetzt noch schließlich der letzte, versiegelt zu sein. Vers 11 bis 14. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Der größte und der erste große Segen, der uns zuteil wird, ist dieser Anteil am himmlischen Erbe, sichtbar durch den Heiligen Geist. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Gott hat denjenigen, die diese Botschaft vom Kreuz glauben und angenommen haben, ein Siegel aufgedrückt. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist hängt an Jesus Christus. Ein Siegel verwendet man dort, wo etwas Wertvolles markiert werden soll oder was Kostbares. Und dieses Siegel verhindert, dass jemand anders Zugriff auf dieses Wertvolle bekommt. Ein Siegel ist auch ein Zeichen, wem das versiegelte Gut gehört. Wer vom Heiligen Geist versiegelt wird, der trägt das Zeichen, Gott zu gehören. Er steht unter seinem besonderen Schutz. Wenn du in Christus gläubig bist, dann bist du versiegelt mit diesem Heiligen Geist. Und du bist versiegelt mit dem besten Siegel, das es gibt. Es ist nämlich der Anteil des himmlischen Erbes, das wir bereits hier in dieser Welt haben. Und dieser Heilige Geist, der setzt sich in unseren Herzen dafür ein, dass unser Leben zum Ruhm und seiner Macht und Herrlichkeit beiträgt. 4 Aspekte der Identität in Christus. Hier geht es nicht um Sein, sondern ums Tun. Nein, hier geht es nicht ums Tun, sondern ums Sein. Wir sind gesegnet, erwählt, erlöst und versiegelt. Wir sind vom himmlischen Vater gesegnet und erwählt, durch Jesus Christus erlöst und mit dem Heiligen Geist versiegelt. Ich möchte schließen mit einer Erkenntnis aus meiner Auszeit, die ich im Sommer gemacht habe. Ich trage in mir das Streben, es gut und richtig zu machen. Und ich habe auch die Sehnsucht in mir, Gott zu gefallen. Und ich trage auch die Sehnsucht in mir, den anderen zu gefallen. Und oft ist es vielleicht gar nicht so falsch. Aber fatal wird es bei mir dann, wenn ich mich davon bestimmen lasse und wenn ich mich davon abhängig mache. In meiner Auszeit, die wollte ich auch gut und richtig, möglichst effizient und effektiv gestalten, damit ich mich möglichst gut regenerieren kann. Also ich wollte irgendwas machen. Und es war dann sehr schmerzhaft, von Gott stattdessen beauftragt zu bekommen, einfach nur vor ihm zu sein. Ich habe mir Stress gemacht, wie ich Gott in meinem Leben am besten lieben kann. Hört sich eigentlich ganz gut an, aber ist idiotisch. Und dabei habe ich aus den Augen verloren, mich von ihm lieben zu lassen, weil ich so im Stress war, ihm zu gefallen. Und wahrscheinlich noch viel mehr im Stress war, den anderen zu gefallen. Euch zu gefallen. Ein Gespräch mit dem Bruder Thomas gehabt, bei den Christusträgern in Ralligen. Und ein Satz, der er gesagt hat, der hat bei mir den Schalter umgelegt. Er hat gesagt, es gibt eine unermessliche Vielfalt, Gott zu lieben. Ich muss mir keinen Stress machen. Es gibt eine unermessliche Vielfalt, Gott zu lieben. Du musst dir keinen Stress machen, deswegen. Vieles, was du vielleicht denkst oder gar nicht daran denkst, dass es Gott ehrt und ein Ausdruck deiner Liebe für ihn ist, ist es vielleicht. Ich bin überzeugt, dass wir als Christen und vor allem wir auch als GEC es nötig haben, viel mehr in Christus zu sein, als ständig davon gestresst zu sein, ihm zu gefallen. Liebe GEC, wir sind von unserem himmlischen Vater gesegnet und erwählt. Wir sind durch Christus erlöst. Und wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und das übergeordnete Ziel, unser übergeordnetes Ziel ist die Ehre und der Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit und seiner herrlichen Gnade. Wenn wir als Einzelne und als Gemeinde diesem Ziel in irgendeiner Weise gerecht wollen, werden wollen, müssen wir uns zuerst lieben lassen. Ich nehme bei vielen in der GEC eine große Leidenschaft wahr, sich fürs Reich Gottes einzusetzen. Ich nehme aber auch gleichzeitig wahr, dass bei vielen die Leidenschaft fehlt oder sehr gering ist, sich erstmal von Gott lieben zu lassen und sich von anderen lieben zu lassen. Wir sind Söhne und Töchter und das müssen wir auch mehr sein. Wie wollen wir andere für die Kindschaft Gottes begeistern, wenn wir es selbst so wenig leben? Wenn wir uns als GEC vom Evangelium prägen und verändern lassen wollen, dann müssen wir in erster Linie und immer wieder neu für dieses Evangelium entscheiden und es glauben, dass es auch für uns gilt. Wir müssen in unserer Identität zu Hause sein, wir müssen uns wohlfühlen. Wir müssen uns wohlfühlen darin, dass wir gesegnet sind. Wir müssen zu Hause sein, in diesem Gedanken erwählt zu sein. Wir müssen uns prägen lassen, dass wir erlöst sind und frei sind von der Herrschaft der Sünde. Dass wir Dinge nicht mehr tun müssen. Und wir dürfen wissen, dass wir einen Beistand haben, dass wir versiegelt sind, dass wir gehören. und zwar jemand ganz Bestimmten. Wir sind gesegnet, erwählt, erlöst, versiegelt.